mal aus der Kalten. Habt ihr Bock auf Kinder? In einigen Köpfen von uns waberte vielleicht schon mal dieser Gedanke von. Ja, aber jetzt noch nicht. Zu früh.
Mir war immer klar, dass ich Kinder haben will.
Das ist Sarah. Sie war sich sicher, Kinder, ja. Aber jetzt gerade, nö.
Vor meinem 30. Geburtstag hatte ich A, erstmal keinen Partner und B, hat aber auch ein Kind auch noch gar nicht in mein Leben gepasst, weil ich von meinem ganzen Lebensstil, aber auch von meiner Karriere noch gar nicht da war, wo ich hin wollte.
Sarah hat sich deshalb für Social Freezing entschieden.
Facts und Feelings.
In jeder Folge gucken wir auf ein Thema, das uns im Alltag beschäftigt. Mein Name ist Charlene Rogall. Heute wird's komplex, Leute, aber we can do it. Es geht um Social Freezing, also das Einfrieren von unbefruchteten Eizellen ohne medizinischen Grund. Kinder bekommen und ausklamüsern, wann ein günstiger Zeitpunkt dafür ist, das ist komplex, das ist individuell und emotional. Wir gucken heute vor allem in Richtung Biologie und räumen mit ein paar Mythen auf. Wissen ist ja bekanntlich Macht. Wir fragen uns, wann ist biologisch gesehen der günstigste Zeitpunkt, um schwanger zu werden? Wie genau funktioniert Social Freezing? Hat es Vorteile für uns? Jetzt oder vielleicht später? Und wo können wir beim Kinderkriegen Druck rausnehmen? An welcher Stelle sollten wir aber vielleicht auch die Fakten uns vor Augen halten, um besser abwägen zu können?
Zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr ist es optimal, um schwanger zu werden, jetzt rein von den gynäkologischen harten Fakten. Das heißt ja überhaupt nicht, dass man nicht vorher oder nachher auch gut schwanger wird, aber da sind die Voraussetzungen einfach körperlich am günstigsten.
Hier hört ihr Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin der Kliniken der Gynäkologie an zwei Berliner Vivantes-Häusern, Autorin und Podcasterin. Um das Thema Social Freezing besser zu verstehen, müssen wir uns erstmal den Ursprung des Ganzen angucken. Genau, es geht an unsere Fruchtbarkeit und damit auch an unsere Eizellen. Wir wollten erstmal die Basics erfahren.
Rein statistisch nimmt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, mit dem Alter ab. Das haben Studien untersucht und dargestellt. Und das ist schon ab 30 so, dass man das ein bisschen merken kann, dass die Zeit, bis man schwanger wird, leicht länger wird. Das sind ganz normale Alterungsprozesse, genauso wie auch im Übrigen Knochenmasse abnimmt, ab Mitte 20 Muskelmasse und so weiter. Ab 35 wird diese Zeit aber noch mal länger. Und natürlich, wenn man irgendwelche Erkrankungen hat, dann kann es auch sein, dass man nicht mehr schwanger wird, weil sich alles so zusammenfindet und dann die Fruchtbarkeit beeinträchtigt ist.
Die Eizellen befinden sich schon seit der Geburt in unserem Körper. Je älter wir werden, desto älter werden unsere Eizellen. Und dadurch nimmt die Qualität ab. Mandy Mangler betont aber auch, Fruchtbarkeit und Schwangerwerden, das hat nicht nur mit der Qualität der Eizellen zu tun.
Wenn man sich Fruchtbarkeit anguckt, dann ist es natürlich so, dass man dazu eine Eizelle und ein Spermium braucht, um eine Schwangerschaft hervorzurufen. Und auf beiden Seiten können da Einschränkungen oder Herausforderungen entstehen. Und das ist auch ungefähr gleich verteilt. Ein Drittel der Herausforderungen liegen bei den Männern, ein Drittel bei den Frauen und das restliche Drittel dann bei dem Paar an sich und der Kombination von diesen beiden Menschen.
Mandy Mangler sagt, früher hat man gedacht, es geht bei den Spermien um die Schnelligkeit. Das dachte ich auch immer. Jetzt konnte wissenschaftlich belegt werden, Eizelle und Spermium müssen gut zueinander passen. Bedeutet, die Immunsysteme der Menschen, die miteinander Kinder haben wollen, die müssen miteinander vereinbar sein. Mandy Mangler hat auch noch mehr Mythen angesprochen rund um das Thema Fruchtbarkeit.
Es gibt viele Mythen, die sich um das Thema Fruchtbarkeit ranken. Zum Beispiel, dass man seine Eierstöcke besonders behandeln muss oder nicht der Kälte aussetzen muss oder sich körperlich nicht belasten soll. Das ist ein Riesenmythos, der nicht wahr ist, weil körperliche Aktivität zum Beispiel immer gut ist und die Fruchtbarkeit fördert. Dann gibt es den Mythos, dass Sperma, wenn man es häufig verbraucht, zu eingeschränkter Fruchtbarkeit führt. Das stimmt auch nicht. Sondern eine regelmäßige Produktion von Sperma fördert auch die Fruchtbarkeit. Ja.
An dieser Stelle können wir den Input von Mandy Mangler nochmal zusammenfassen. Auch Richtung 40 kann man schwanger werden. Hollywood-Stars machen es vor. Aber aus biologischer Sicht ist man früher echt besser dran. Nur wenn es eben dann gerade nicht ins Leben passt. Bingo. Jetzt sind wir bei Social Freezing gelandet.
Social Freezing ist eine ganz interessante Möglichkeit, die biografischen Gegebenheiten mit den biologischen Herausforderungen zu kombinieren. Es ist auf jeden Fall eine Option für Menschen, die erstmal längere Zeit sich vielleicht nicht um ihre Fruchtbarkeit und Familiengründung kümmern möchten, sondern erstmal andere Dinge wichtig finden.
Mandy Mangler macht aber auch ganz deutlich, Social Freezing ist ein Industriezweig. Und was auf den ersten Blick als die Lösung erscheint, um die Kinderplanung entspannter angehen zu können, kostet auch einfach Geld und muss in den meisten Fällen, also wenn es keinen medizinischen Grund gibt, selbst bezahlt werden.
Ja, natürlich ist es auch ein Industriezweig, Social Freezing, und damit kann man Geld verdienen. Aber natürlich ist auch der Bedarf da von Frauen. Wir haben eben ein fruchtbares Fenster, was sich irgendwann schließt, wenn wir Anfang, Mitte 40 sind. Und vielleicht haben wir dann aber erst eine gesettelte Situation, wo wir uns vorstellen können, Kinder zu bekommen. Und diesen Zwiespalt, dieses Paradox löst eben Social Freezing. Und da können wir uns als Gesellschaft fragen, wie können wir dieses Paradox anders lösen und was können wir für unsere Familien oder Frauen tun, damit sie eben nicht in diese Situation kommen.
Und jetzt wollen wir auf Sarah gucken. Ihr habt sie ganz am Anfang der Folge schon gehört.
Also ich finde, es gibt aber einfach unglaublich viel Freiheit und es sind halt sehr viele Sachen im Leben, die man nicht planen kann. Und das ist halt wie so eine Versicherung für einen als Frau.
Sarah ist Mitte 30. Mit Ende 20 war sie damals recht früh dran mit dem Gedanken, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Der Grund? Sie hatte beruflich damit zu tun.
Ich bin selber Ärztin, Dermatologin. Und mir war schon bewusst, dass die Fruchtbarkeit der Frau ab dem 30. Lebensjahr abnimmt. Das heißt, ich habe relativ viele Vorträge auch zu dem Thema gehört. Dadurch habe ich mich mit dem Thema Eizellen beschäftigt. Das war jetzt vor 6 Jahren. Damals war in den USA, war das schon Social Freezing. Ich glaube, die ersten Unternehmen haben Social Freezing bezahlt. Jedenfalls war schon so ein bisschen in den Medien aus den USA und habe mich damit beschäftigt, dass das irgendwie eine Option sein könnte und habe mich dann dafür entschieden.
Und ich finde das auch spannend, dass du es wirklich durchgezogen hast, weil im Schnitt sind die Frauen 35 und du, ich höre raus durch dein Wissen, hast dich ja dann schon mit 29 dafür entschieden und dich darum gekümmert.
Ja, ich glaube, halt der Unterschied war natürlich schon, dass ich halt ständig auch in meinem Beruf damit konfrontiert war und auch wusste, dass das wirklich zum Problem werden kann und eben auch Paare mit unerfülltem Kinderwunsch gesehen habe und dann gedacht habe, okay, das möchte ich eigentlich, wenn es geht, irgendwie vermeiden.
Das ist ja nicht nur eine emotionale, sondern auch eine Kostenfrage. Wie hast du das finanziert?
Also ich hatte damals tatsächlich auch sehr viel Glück. Meine Mutter hat mir das bezahlt. Und da habe ich mit ihr darüber gesprochen. Die ist auch Medizinerin und die hat gesagt, Sarah, ich finde die Idee ganz toll. Wenn du das machen möchtest, ich würde dir das gerne schenken. Und dann habe ich gedacht, das mache ich auf jeden Fall. Das war natürlich Glück sozusagen, dass sie mir das dann da finanziert hat, weil die Kosten lagen damals für mich bei circa 3.000 Euro mit den Medikamenten und dem Eingriff.
Alles in allem.
Genau, aber jetzt natürlich, was ich jetzt schon auch weiterhin selber bezahle die ganze Zeit, sind die Lagerungsgebühren. Das sind circa bei mir, das ist auch immer ein bisschen abhängig, in welchem Kinderwunschzentrum sind. Ich bezahle nochmal circa 400 Euro im Jahr dafür, dass die Eizellen eingefroren sind.
Wie war denn das, als du da im Kinderwunschzentrum aufgekreuzt bist? Als Single, hast du dich da irgendwie willkommen gefühlt?
Also es war am Anfang total komisch, weil man kommt ins Kinderwunschzentrum, es sind im Wartezimmer eigentlich nur Paare und ich war da eben alleine. Und man kriegt auch vorab so einen Anamnesebogen, wo dann auch 2 Seiten sind. Einmal so der eigenen Anamnese und einmal des Partners/Partnerinnen. Und jetzt war ich natürlich alleine da. Das heißt, da habe ich mich schon am Anfang so ein bisschen komisch gefühlt. Auf der anderen Seite hatte ich dann mein Beratungsgespräch und das war total nett. Ich habe mich super gut bei der Ärztin aufgehoben gefühlt und bin anschließend da eigentlich auch immer selbstbewusst hingegangen und fand es dann auch gar nicht mehr komisch. Mich hat dann nach dem Eingriff, man hat da ja so eine Kurznarkose zum Schluss, wo man auch kein Auto fahren soll, habe mich eine gute Freundin abgeholt und am Anfang war das eine kleine Hürde, aber dann auch nicht mehr komisch gefühlt, sondern eigentlich so ein bisschen empowered, weil ich dachte, okay, ich nehme das jetzt einfach selber in die Hand und sorge da für mich vor.
An dieser Stelle kurz Stopp. Bevor wir gleich Sarah weiter zuhören, ob der Eingriff erfolgreich war, wollen wir uns noch einmal erklären lassen, wie das mit dem Social Freezing genau funktioniert. Dafür haben wir mit Annette Bachmann gesprochen. Sie muss es wissen, denn sie ist Oberärztin am Kinderwunschzentrum Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Wer sich in die Kinderkriegen-Bubble begibt, der stößt relativ schnell auf das Anti-Müller-Hormon. Dieser Wert kann zum Beispiel in der Gynäkologiepraxis ermittelt werden. Einige Frauen kommen zu Annette Bachmann und sind traurig, weil sie diesen Test gemacht haben und weil sie von ihrem Wert ableiten, dass sie nicht schwanger werden können. Das Ergebnis vom AMH-Test muss allerdings differenziert betrachtet werden.
Das ist ein Wert, der uns eine Idee davon gibt, wie viele Eibläschen gerade startklar sind, um ins Rennen, um den Eisprung zu gehen. Wir nennen das funktionelle Reserve, ja, also die, die tatsächlich bereit sind. Das ist besonders interessant, wenn man eine Stimulationsbehandlung plant und abschätzen möchte, wie viele Eizellen man vielleicht gewinnen kann aus einer Behandlung. Aber Achtung, der AMH-Wert hat so seine Grenzen. Er verrät zum Beispiel nicht, wie hoch die tatsächliche Chance ist, gerade schwanger zu werden oder wann die Menopause eintritt. Und es gibt auch Faktoren, die den Wert verfälschen können, wie zum Beispiel Vitamin-D-Mangel, starkes Übergewicht oder wenn ihr gerade die Pille nehmt.
Wir sind mit Annette Bachmann die Steps für die Entnahme der Eizellen durchgegangen. Der ganze Prozess dauert 14 Tage.
Wir beginnen mit einer Stimulationsbehandlung über etwa 10 Tage. Die erfordert, dass man sich selbst einmal oder zweimal täglich Spritzen aus einem Pen verabreicht und dass man ein paar Mal zur Kontrolle vorbeikommt. Wenn dann die Eibläschen groß genug sind, löst man den Eisprung aus und macht dann genau getimt eine ultraschallgesteuerte Punktion von vaginal von der Scheide aus, piekst also in beide Eierstöcke und saugt die Eibläschen alle leer. Und in diesen Flüssigkeit, in den Eibläschen, in der Follikelflüssigkeit schwimmen dann die Eizellen. Wir können nicht aus jedem Follikel, aus jedem Eibläschen eine Eizelle bekommen. Und wir können auch nur reife Eizellen einfrieren. Das Signal zur Reifung kommt mit dem Signal zum Eisprung.
Wichtig für den Hinterkopf, so eine Eizellenentnahme kann ja auch mal nicht erfolgreich sein. Und dann muss man wieder eine Zyklusrunde warten. Und das kostet wieder. Auch wichtig, am Ende des Tages ist Social Freezing ein medizinischer Eingriff mit Risiken.
Also das größte und gleichzeitig auch glücklicherweise seltenste Risiko ist, dass man nach der Punktion, nach der Eizellentnahme direkt einfach aus dem Eierstock noch weiter in den Bauch blutet. Dann braucht man in ganz, ganz seltenen Fällen eine Bauchspiegelung, also eine richtige Operation in Vollnarkose, um diese Blutung zum Stillstand zu bringen. Das wäre dann ein echter Notfall. Ist aber super selten.
Annette Bachmann muss bei ihren Patientinnen auch immer Erwartungsmanagement betreiben.
Das größte Risiko aber tatsächlich ist, dass der Erfolg nicht so ist wie erhofft, dass nicht genügend reife Eizellen haben oder später dann die Eizellen nicht befruchtet werden und eben nicht zur Geburt eines Kindes führen. Das müssen wir unseren Patientinnen immer sagen. Das ist keine Vollkaskoversicherung.
Ein Fakt, den wir besonders interessant fanden, die Mehrheit der Frauen, die Eizellen eingefroren haben, nutzen die gar nicht.
Interessanterweise haben wir so je nach Literaturstelle bisher nach 2 Jahren, also nach einem relativ kurzen Zeitraum, nur so 6-12% der Frauen, die ihre eingefrorenen Eizellen dann auch wieder verwenden. Aber Langzeitdaten liegen uns für Deutschland im Moment noch nicht ausreichend vor. Ich denke, das wird sich schon noch ein bisschen verändern, dass dann auch mit der Zeit mehr Frauen kommen und ihre Eizellen dann auch wieder nutzen. Aber im Moment sind es erstaunlich wenige Frauen, die darauf zurückkommen.
Merkt euch das mal. Das spielt nämlich gleich noch eine Rolle. Erstmal aber zurück zu Sarah. Ihr Eingriff, die Entnahme der Eizellen, war direkt erfolgreich.
Also ich hatte sehr viel Glück. Bei mir wurden 30 Eizellen entnommen und ich hatte auch nur einen Zyklus. War eine total schöne Erfahrung, weil ich aufgewacht bin und dann auch die Ärzte meinten, super, wir haben so viele Eizellen, das sehen wir so selten, weil sie noch so eine junge Frau sind. Und das war natürlich zudem, als ich das gemacht habe, nochmal vor 6 Jahren, war das wirklich noch recht selten in Deutschland, dass man die Eizellen einfriert. Jetzt wird es ja immer mehr. Und dadurch habe ich aber auch nur einen Zyklus gebraucht.
Hattest du so ein bisschen Respekt vor den möglichen Schmerzen? Weil es hört sich ja doch jetzt schon, sage ich mal, sehr, wenn ich so sagen darf, irgendwie noch chillig für dich an. Aber das ist ja schon auch ein Eingriff, Hormonspritzen.
Also ich hatte gar keine Angst. Ich bin aber auch kein ängstlicher Typ und ich habe auch wirklich kaum was gemerkt. Ich bin jetzt auch ein bisschen zurückhaltender geworden damit, mit meinem Feedback, weil ich weiß, dass andere in meinem Umfeld schon Beschwerden hatten. Ich hatte tatsächlich gar keine Beschwerden. Ich habe zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus gearbeitet, habe Nachtdienste gemacht und habe dann eben parallel diese Hormonspritzen genommen. Ich hatte, glaube ich, so ein bisschen Blähbauch Und der Eingriff an sich war ganz unkompliziert. Also da muss man sagen, jede Spirale einsetzen ist deutlich schlimmer, weil man ist halt in der Kurznarkose, merkt davon nichts, hat danach auch keine Blutung. Also mir ging es da super gut.
Aber verstehe ich auch, was du sagst. Ne? Das war natürlich eine individuelle Erfahrung. Und wenn du in deinem engen Umfeld auch Menschen hast, die das anders erlebt haben, dann redet man ja noch mal so ein bisschen sensibler wahrscheinlich darüber.
Genau, ich hatte am Anfang gesagt, das ist gar kein Problem, man merkt nichts. Und dann irgendwann gemerkt, okay, es haben tatsächlich Frauen auch Beschwerden, die vor allen Dingen, glaube ich, auch diese hochdosierten Hormone merken. Und man hat natürlich auch das Risiko, dass man eine Überstimulation haben kann, wobei das mir so erklärt wurde, dass das eigentlich sehr gering ist mittlerweile. Und deswegen, für mich war es wirklich völlig komplikationslos.
Hast du dir darüber Gedanken gemacht, dass es ja keine Garantie ist, ein Kind zu bekommen aus eingefrorenen Eizellen?
Ja, auf jeden Fall. Also das war mir auch schon bewusst, dass das keine Garantie ist. Aber ich habe gedacht, es gibt mir ein Stück weit Unabhängigkeit, weil ich wollte jetzt auch nicht den Druck verspüren, den man, glaube ich, häufig trotzdem als Frau von außen verspürt. So ab dem 30. Lebensjahr, dass man dann gefragt wird, warum hast du denn keinen Partner? Willst du keine Familie haben? Und es war schon was, was ich immer wollte. Aber ich hatte einfach eben nicht den passenden Partner zu dem Zeitpunkt. Und es sollte für mich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht sein. Und für mich war das trotzdem wie so eine Art Versicherung, weil ich doch wusste, dass meine Eizellen eben dort eingefroren sind, die Qualität von der jüngeren Frau haben noch. Und dass, wenn ich sage, ich möchte jetzt mit Ende 30 das haben, dass ich darauf zurückgreifen kann und im Notfall eben auch alleine. Und mir hat das schon so ein Stück weit Freiheit gegeben.
Lass uns doch mal im Zeitstreif vorspringen. Du hast ja dann deinen Partner kennengelernt. Wie habt ihr über das Thema Kinderwunsch gesprochen?
Ja genau, ich bin jetzt auch schwanger und habe die Eizellen tatsächlich nicht gebraucht, aber es war so, wir haben uns kennengelernt, da war ich 34 und er ist jünger als ich, also er ist 31 und hat dann mich auch relativ früh gefragt, wie das denn bei mir aussähe, ob ich Kinder haben wollen würde. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe meine Eizellen einfrieren lassen und dann war er da auch total interessiert. Und eigentlich haben wir dann nach 2 Jahren gesagt, okay, wir würden jetzt auch in die Kinderwunschplanung gehen. Und es war aber schön, weil wir von Anfang an auch darüber geredet haben. Und auch als wir in die Kinderwunschplanung gegangen sind, hat es auch nicht sofort geklappt. Was schön war, dass wir immer gesagt haben, okay, wenn alle Stricke reißen, auf jeden Fall habe ich ja Eizellen eingefroren, die wir in irgendeiner Form noch verwenden können.
Sarah hat ihre eingefrorenen Eizellen bisher also nicht gebraucht. Das deckt sich ja auch mit dem, was Annette Bachmann erwähnt hat. Lasst uns hier mal durchatmen und sortieren. Social Freezing ist eine Möglichkeit, sich ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, wenn es denn funktioniert. Eine Garantie, dass es am Ende mit dem Wunschkind klappt, gibt es nicht. Das haben wir von den Expertinnen gehört. Und es ist natürlich auch eine Luxussituation, die Kohle zu haben. Und die Kosten bleiben ja, weil die Eizellen gelagert werden. Jetzt hier zum Schluss nehme ich euch nochmal mit an den Anfang der Folge. Da habe ich gesagt, das Thema Kinderkriegen ist komplex, emotional und da ist auch echt viel Druck drauf. Die Gynäkologin Mandy Mangler hat dazu nochmal einen Gedankenanstoß.
Letztendlich ist ja Social Freezing auch irgendwo die Aussage, ich denke nicht, dass ich es schaffe, mein derzeitiges Leben mit meinem eventuellen Wunsch nach einer Familie zu kombinieren. Und da sind wir als Gesellschaft insgesamt gefragt, wie attraktiv ist eigentlich Familiengründung heute? Zum Beispiel für weibliche Menschen, die einen großen Teil der Care-Arbeit eben übernehmen und an denen sehr viel Familienarbeit eben hängen bleibt, die einen direkten finanziellen Nachteil haben, Karriereknick, Rente weniger für sie und so weiter. Also für junge weibliche Menschen wird es zunehmend unattraktiver, auch evidenzbasiert, also in Studien nachgewiesen, sich um Familie zu kümmern oder schwanger zu werden. Und da ist so die Frage, muss das so sein oder können wir nicht daran arbeiten, anstatt dann Eizellen einzufrieren für eine potenziell spätere Situation, wo dann die Frau sich das mehr vorstellen kann?
Das Team für diese Folge: Anne Bullmann, Gunda Herke, Friederike Seeger, Sarah Brendel, Clara Neubert und ich, Charlene Rogal. Wie sind eure Emotionen zu dem Thema? Schreibt uns gerne. Kontaktdaten stehen in den Shownotes.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.